Wir müssen alle mehr beten. Und da hat Paulus gesagt, dass wir ohne Unterlass beten sollen. Das Gebet ist sehr wichtig. Zu allen Zeiten. In jeder Situation. Wo auch immer wir sind, sollen wir beten. Insbesondere als Priester sollen wir beten. Vor dem goldenen Räucheraltar sollen wir beten. Das ist unser Job. Eigentlich die ganze Zeit, jeden Tag, wenn der Priester in das Heiligtum, in das Allerheiligste gegangen ist, sollte er Öl in den Leuchter geben und Räucherwerk auf dem Räucheraltar darbringen. Ohne Gebet kann gar nichts passieren. Warum? Weil Gott unsere Mitarbeit, unsere Zusammenarbeit benötigt. Und wir sollten lernen, nach Gottes Willen zu beten. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir nicht für viele andere Anliegen beten sollen. Aber das Gebet vor dem goldenen Räucheraltar, dieses Gebet ist ein sehr besonderes Gebet, das Gottes Vorsatz erfüllen wird.
The prayer of the saints, according to God's will, is very important.
Viele unserer Gebete sind hauptsächlich für die Brüder und Schwestern, aber wir beten für viele verschiedene Situationen. Aber Offenbarung zeigt uns, dass die Gebete der Heiligen sind sehr wichtig, dass sie nach Gottes Willen sind, Gottes Willen entsprechend sind. Könnt ihr es euch vorstellen? Ja, selbst bevor der Herr sein Gericht ausgießen wird, dass der Anfang, der Beginn der Posaunen, selbst davor braucht er das Gebet der Heiligen dort oben mit ihm vor dem Räucheraltar, vor dem Thron. Ihr könnt daran erkennen, dass das Gebet vor dem goldenen Räucheraltar für Gott sehr wichtig ist. Ich denke, wenn ihr das Outline lest, dann werdet ihr diesen Punkt im Outline sehen. Der Grund, warum ich dieses Outline auf diese Art und Weise gemacht habe, um allen Heiligen beim Lesen von Offenbarung zu verstehen, dass sie das ganze Buch verstehen können. Darum ist das Outline auf diese Art und Weise geschrieben. Um den Heiligen zu helfen, das ganze Buch zu verstehen. Ich hoffe, dass ihr durch das Outline geht und es auch so erkennt, so seht.
Okay, good.
Ja, lass uns einsteigen. Ich werde nicht alles behandeln. Das ist nicht der Grund oder der Vorsatz dieser Konferenz. Ich möchte, dass wir uns nur damit befassen, mit den Dingen, die wichtig sind für uns heute, um uns auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Lasst uns römisch Nummer 1 anschauen. Johannes, ein Diener des Herrn. Ein Diener des Herrn. Bist du ein Diener? Lass uns zu Offenbarung, Kapitel 1 gehen. Hier steht geschrieben, die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Mehrzahl seinen Sklaven zu zeigen. Wer ist ein Sklave? Bist du ein Sklave? Hast du nicht das Verlangen, Gott zu dienen? Eigentlich kann jeder von uns ein Sklave sein, der will. Ob du ein Bruder oder eine Schwester bist, du kannst ein Sklave Gottes sein. Ein Verlangen haben, ihm zu dienen. Wir sind alle Diener auf eine Art und Weise. Wir haben immer gedacht, vielleicht sind manche begabten Menschen, die durch gewisse Ausbildungen und Trainings gegangen sind, fähige Sklaven. Nein, wir sollen alle Diener sein, Sklaven sein, um dem Herrn zu dienen. Wenn du nicht ein Sklave bist, du hast kein Verlangen, dem Herrn zu dienen, dann wird es viele Dinge in Gottes Wort geben, die du nicht verstehen kannst. Um seinen Sklaven zu zeigen, was in Kürze geschehen muss, das sagt der Herr. Und er hat es durch Zeichen bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Sklaven Johannes gesandt. Der Herr muss jemand benutzen, nicht wahr? Bist du willig, von Gott gebraucht zu werden? Bist du willig? Das ist der Punkt. Lasst uns mal den Johannes anschauen, der ein Sklave ist. Er ist kein Prediger. Ein Prediger ist was ganz anderes. Das ist kein Sklave, ein Prediger, das ist ein Beruf, eine Ausbildung. Ein Sklave ist jemand, der ist gar nichts.
We just serve God. That's
Wir dienen einfach Gott und das ist alles. Tun, was er von uns will, dass wir es tun. Johannes ist ein Zeugnis für das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Wer ist ein Zeuge? Bist du ein Zeuge? Ein Zeuge ist eine Person, der alles, was er gesehen hat, auch erfahren hat. Es ist nicht nur ein Bibellehrer. Aber die Dinge, die er gesehen hat, die er erfahren hat. Du kannst kein Zeuge sein, wenn du es nicht gesehen hast. Vor Gericht wird kein Zeuge akzeptiert werden, der nicht gesehen hat. Da fliegst du raus vom Gerichtssaal. Ein Zeuge ist eine Person, der nicht nur etwas gesehen hat, sondern er hat erfahren, was er gesehen hat. Es ist sehr wichtig, Zeugen zu sein. Darum sind die Apostel in den frühen Tagen während der Zeit Jesu Christi. Deren Qualifikation muss gewesen sein, sie müssen mit dem Herrn gewesen sein und auch seinen Tod gesehen haben am Kreuz, seine Auferstehung und seine Auffahrt. Das war die Qualifikation, um ein Apostel zu werden. Aber heute ist es ziemlich anders. Leute gehen in die Schule, lernen was aus der Bibel und dann fangen sie an, die Bibel zu lehren. Wir müssen diejenigen sein, die Christus erfahren, die das Wort erfahren. Und auch das Zeugnis Jesu Christi. Das bedeutet, wenn Jesus auf der Erde war, als Jesus auf der Erde war, hat er die Leute nicht einfach nur gelehrt. Er hat alles nach dem Plan Gottes getan und wie der Vater es ihm gesagt hatte, dass er es tun sollte. Heute sind wir da ganz anders. Wir haben viele Meinungen. Ich bin hiermit und damit nicht einverstanden. Es geht hier nicht um einverstanden sein oder nicht, sondern wollte Gott, dass wir das tun oder nicht? Ist es der Wille Gottes? Darum müssen wir das Wort Gottes haben und das Zeugnis Jesu Christi. Diese Apostel wie Petrus, Jakobus, Johannes und die 11 anderen, sie haben alles bezeugt, was der Herr gesagt und getan hat.
So, what is going to happen if you're such a servant?
Was wird passieren, wenn du solch ein Sklave bist? Du bist nur ein Bruder.
and a companion in the tribulation and the suffering.
Und ein Teilhaber an diesen Leiden. Alle Apostel gingen durch diese Leiden und Prüfschwierigkeiten. Und alle wurden zu Märtyrern. Heute wird dich niemand verfolgen, wenn du Gott dienst, oder? Kaum. Gehst du durch vielerlei Leiden? Vielleicht ein bisschen, ein paar. Ein Mitteilhaber an der Trübsal. Wenn wir für das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi sind und die Wirklichkeit, dann werden Verfolgung und Leiden kommen. So wie der Herr, als er auf der Erde war, er wurde verfolgt. So wie Paulus und Petrus. Sie wurden alle verfolgt. Das ist normal, wenn wir für das Reich. Bist du, seid ihr für das Reich? Oder seid ihr nur für die Gemeinde, Gemeinde, Versammlung, Gemeinschaft und das ist alles? Für das Reich. Der Herr möchte sein Reich auf dieser Erde errichten. Ihr müsst euch daran erinnern, als der Herr zum ersten Mal auf die Erde kam, war das Evangelium: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Nicht nur für die Erlösung, sondern für das Reich. Und für das Reich, wenn ihr für das Reich durch Prüfungen geht, dann braucht ihr viel Geduld und Ausdauer. Ausdauer. Weil der Feind nicht mit euch einverstanden sein wird. Johannes, ein Mitteilhaber an den Leiden und dem Trübsal und dem Reich und der Ausdauer von Jesus Christus. Wir haben nicht viel Ausdauer, haben wir? Das ist Vers 9. Wenn wir ein paar Problemen begegnen, dann geben viele von uns schnell auf. Wir geben so einfach und so leicht auf. Ja, und das Endergebnis hier war, dass Johannes ein Gefangener im Exil auf der Insel Patmos war. Aber lasst mich euch was sagen. War es eine schlimme Sache, im Exil auf der Insel Patmos zu sein, oder war es eine gute Sache? Was denkst du, Chuchan? Beides, denke ich. Beides? Du hast recht. Eigentlich ist es eine gute Sache.
Then the Lord will appear to you and show you the revelation.
Weil gerade in solch einer Situation wird der Herr dir erscheinen und dir die Offenbarung zeigen. Der Herr wird dir Dinge zeigen, die niemand anders sehen kann. Der Herr wartete, bis Johannes fast über 90 war. Er war 90 Jahre alt. Der Herr zeigte ihm die Visionen. Wunderbare Visionen. Die Visionen dessen, was ganz am Ende passieren wird. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, durch Leiden durchzugehen. Amen. Vielleicht seid ihr nicht damit einverstanden, ich weiß es nicht. Ich sehe Tobi da. Ist es nicht gut, rausgeworfen zu werden? Lobt den Herrn. Der Herr hat euch viele Dinge gezeigt. Gesegnet seid ihr, wenn sie euch um eines Namens willen verfolgen. Ja. Wir müssen alle dankbar sein. Der Herr ist wunderbar. Ihr könnt sehen, wie Johannes diese wunderbare Vision auf Patmos gesehen hat. In einer Situation, die nicht sehr gut war. Er war im Exil. Also beschwert euch nicht, okay? Wenn ihr durch manche Leiden geht, dann beschwert euch besser nicht. Wir müssen sein wie Johannes und sagen, Herr, gib mir Offenbarung. Das ist wichtig, das ist gut. Es ist gut, das zu wissen, weil wir diejenigen sein wollen, die Offenbarung vom Herrn empfangen. Ich habe kein Bedürfnis, ein Prediger zu sein. Ich habe ein Bedürfnis, mich verlangt es danach, Offenbarung zu bekommen. Die Bibel ist wunderbar, von 1. Mose 1 bis zur Offenbarung. Zeigt uns, dass unser Gott ein wunderbarer Gott ist. Er kennt das Ende von Anfang an. Er weiß, was ganz am Ende passieren wird im Buch der Offenbarung. Dort könnt ihr es erfahren. Insbesondere seht ihr hier das Endziel des Satans. Habt ihr Angst vor ihm? Viele Male habe ich dem Satan gesagt, Satan, ich weiß, wo du enden wirst. Du wirst eingesperrt und in dem Abgrund für 1000 Jahre eingeschlossen werden und danach in den Feuersee geworfen werden. Es ist gut, ihn daran zu erinnern. Das ist sehr gut. Jedes Mal, wenn er zu dir kommt, George, dann solltest du dem Satan sagen, Satan, ich kenne dein Ende. Du bist durch. Du bist verloren. Es ist aus mit dir. Du hast verloren. Darum ist es sehr gut, das Ende zu kennen. Das Buch der Offenbarung ist daher sehr gut. Das ist einer der wichtigsten Eigenschaften von Gott. Er kennt die Zukunft von Anfang an. Darum habe ich um mich selbst gar keine Sorgen. Ich muss es nicht wissen, er weiß es. Er weiß alles, was mit mir sein wird. Wir haben sehr viel Sorgen und wir machen uns sehr viel Sorgen, aber wir müssen uns nicht Sorgen machen, weil er kennt die Zukunft. Darum steht hier in Römisch 2 die Offenbarung des dreieinen Gottes und sein unveränderlicher Plan für sein Volk. Hier im Buch der Offenbarung hat der Herr nicht gesagt, der Gott, der Vater, er bezeichnet ihn hier als der ist, der war und der kommt. Vers 4, was bedeutet dies für euch? Gott ist der, der war und der kommt. Ich glaube, viele von uns denken gar nicht mal darüber nach, was das überhaupt bedeutet. Dieser Name ist eigentlich schon in 2. Mose erwähnt. Mose fragte den was soll ich dem Volk sagen? Wie ist dein Name in 2. Mose 3, 13? Habt ihr jemals festgestellt, dass dies das erste Mal ist, wo Gott seinen Namen als der Ich Bin offenbart? Ich Bin. Das ist ein sehr merkwürdiger Name, nicht wahr? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich als den Ich Bin bezeichnet hat, als der Ich Bin. Sein Name ist Ich Bin, der Ich Bin. Es ist das hebräische Verb Sein. Ja, was bin ich? Was bist du? Ein sehr merkwürdiger Name. Sein Name ist der Ich Bin. Das soll heißen, was auch immer du brauchst, wird er dir zur Verfügung stellen. Er ist alles, was du brauchst. Alles, was nötig ist. Er ist der Ich Bin. Ich glaube nicht, dass Mose zu dieser Zeit verstand, was das bedeutete. Aber nachdem er durch so viele Erfahrung gegangen ist, mit dem Pharao, mit dem Durchzug durchs Rote Meer und das Manna, das vom Himmel gekommen ist und die bitteren Wasser, die süß geworden sind. Sie sind in der Wüste durch so viele Dinge hindurchgegangen. Gibt es eine Sache, die für Gott unmöglich ist, dass er sie täte? Nichts ist unmöglich für Gott. Er ist der Ich Bin. Ich bin der Ich Bin. Wunderbar. In Johannes, Kapitel 8, im Evangelium von Johannes, Kapitel 8. Jesus hatte eine Auseinandersetzung mit den Juden. Und sie haben großen Anstoß daran genommen, dass Jesus sagte, er kennt Abraham. In Vers 57, du bist noch nicht einmal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Was hat der Herr ihnen gesagt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Ich bin. Amen. Das war ein wunderbarer Name. Er ist und er war und er kommt. Das ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Bei ihm gibt es keine Veränderung. Deswegen ist das Wort Yahweh oder Jehova. Yahweh ist wahrscheinlich die beste Ausdrucksweise. Es ist der Existierende. Es kommt aus dem hebräischen Wort Hayah. Yahweh, der existiert, der ist. Erinnert euch an den Garten von Gethsemane, als Judas mit den Priestern kam und mit den Soldaten, um Jesus zu ergreifen. Jesus fragte sie, nach wem sucht ihr? Das ist eine komische Frage, nicht wahr? Sie sagten, wir suchen nach Jesus. Wir suchen nach Jesus. Und als der Herr antwortete, ich bin es, sind sie alle nach hinten umgefallen auf den Boden. Warum sind sie umgefallen? Weil der Ich Bin, das ist Gott selbst. Wir tun gut daran, diesen Ich Bin zu kennen. Was du brauchst, ist er alles, was du brauchst. In der Gegenwart und in der Vergangenheit ist der Herr, der Ich Bin. Für ihn ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft das Gleiche. Da gibt es keinen Unterschied für ihn. Ja. Das ist ein wunderbarer Gott. Dieser Name im Buch der Offenbarung ist wunderbar. Darum sagt er ebenfalls, ich bin das Alpha und das Omega. Das bedeutet, er ist alles. Jeder Buchstabe. Von jedem Buchstaben ist er die Wirklichkeit. Er ist alles. Ganz von A bis Z, von Alpha bis Omega. Von A, B, C bis zu X, Y, Z. Er ist es. Und er ist der Erste und der Letzte. Lobt den Herrn. Das ist wunderbar, dass wir dies wissen können. Wir haben einen allmächtigen, wunderbaren Gott. Ihr müsst Gott kennenlernen. Wenn ihr diesen Gott kennt, dann habt ihr keine Probleme. Und selbst wenn du Probleme hast, dann wird es kein Problem sein. Weil Gott mit dir ist, er ist Gott. Er ist der Allmächtige. Er kann alles tun. Er ist ein wunderbarer Gott. Willst du ihn kennenlernen? Also je mehr Probleme du hast, desto mehr wirst du den Ich Bin kennenlernen. Das Problem ist, wenn ihr in irgendwelche Schwierigkeiten kommt, dann sucht ihr ihn nicht, sondern ihr versucht es selber zu lösen, das Problem. Nein, ihr müsst zu dem Ich Bin gehen. Er ist der Ich Bin. Das Verb sein, ja? Ich bin. Das ist das Verb. Sein ist das Verb des Namens Ich Bin. Und dann ist der Heilige Geist jetzt die sieben Geister, die vor dem Thron Gottes sind. Kapitel 1, Vers 4. Der Heilige Geist ist nicht von Gott getrennt. Es sind brennende Fackeln vor dem Thron Gottes. Sieben Lampen von Feuer, die vor dem Thron Gottes brennen. Voller Kraft. Voller Stärke. Vor dem Thron Gottes, voller Macht. Und gleichzeitig sind sie die sieben Augen des Lammes, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Ihr könnt dort in Offenbarung 1 alle diese Verse lesen. Die sieben Augen des Lammes, die ausgesandt sind auf die ganze Erde. Die sieben Geister, sieben Augen, die alle Dinge sehen. Die Augen sind nicht nur ein oberflächliches Sehen, sondern sie dringen durch und sie sehen die innersten Teile des Herzens. Nichts ist vor seinen Augen verborgen. Das ist im Alten Testament in Zacharia schon erwähnt mit dem Stein, der die sieben Augen hat. dass das bezieht sich auch auf Gottes unbegrenzten Verstand und unbegrenzte Weisheit. Er weiß es. Macht euch nicht allzu viele Sorgen. Wenn Schwierigkeiten kommen, vertraut ihm einfach. Herr, du hast die 7 Augen, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Vor dir ist nichts verborgen. Ich mag viele Dinge nicht wissen. Vielleicht muss ich auch nicht alle Dinge wissen. Aber der Herr weiß. Und der Herr wird es dir auch sagen. Weiß alle Dinge. Er sieht alle Dinge. So wie Hebräer Kapitel 4 schreibt. Nichts ist vor seinen Augen verborgen. Gott sieht alle Dinge. 7 Augen bezieht sich auf die Vollständigkeit. Die Nummer 7, die Zahl 7, ist eine vollständige Zahl. Vollständig ausgestattet, um Gottes Plan auszuführen. Gott weiß alle Dinge heute. Es passieren so viele Dinge auf dieser Erde heute, vor allen Dingen hier in den USA. Machen wir uns Sorgen darüber? Nein, weil Gott alles weiß. Denkt ihr, Gott hat irgendetwas nicht mitbekommen? Und was ist in Kanada, George? Er weiß alles dort. Er weiß alles. Wie ist es in Taiwan? Habt ihr Angst oder habt ihr Sorgen? Macht ihr euch Sorgen? Er weiß alle Dinge. Der Herr weiß alles. Seine Augen sind über der ganzen Erde, über der ganzen Welt ausgesandt. Dies ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, der nicht nur in uns lebt. Natürlich lebt er in uns. Das ist der Punkt Nummer 3, der Geist der Kraft, des Lebens, der Gnade in Jesaja Kapitel 11, in Johannes 14 bis 16. Es ist der Geist für seine Sklaven, um Gottes Werk auszuführen. Und viele weitere Punkte. Aber die 7 Augen, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Dabei geht es darum, alles zu kontrollieren, was auf dieser Erde heute los ist. Denk nicht, dass Gott nicht Bescheid weiß. Er weiß alle Dinge. Lob den Herrn. Er weiß wirklich alles. Also macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen über Trudeau. Der Herr weiß. Lasst uns zu Punkt C gehen, über Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge. beeindruckend. Er ist der treue Zeuge. Er ist treu bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Sehr beeindruckend. Als er auf der Erde lebte, ist er durch so viele Prüfungen hindurchgegangen. Von allen Seiten. Von seinen Familienmitgliedern. Von dem Volk. Sogar von den ältesten hohen Priestern, Pharisäern und Schriftgelehrten. Sie wollten ihn sogar töten. Von Herodes, von den Römern, von allen Seiten ist er durch Prüfungen durchgegangen. Und er war dem Vater treu. Und wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, wäre ich schon längst ausgestiegen. Ihr nicht? Vielleicht wäre ich nicht ausgestiegen. Ich weiß es nicht. Was ist mit dir, Chuchan? Ich denke, du und ich, wir wären wahrscheinlich ausgestiegen. Aber der
Paul sagte, in 1. Corinthians chapter 4, now it is required for a servant to be faithful.
Paulus sagt in 1. Korinther 4, es ist wichtig, dass ein Sklave treu ist.
You have to be faithful to the end.
Ihr müsst treu sein bis zum Ende.
Faithful to God.
Treu gegenüber Gott sein.
Faithful to the word of God.
Treu gegenüber dem Wort Gottes. Wir dürfen das Wort Gottes nicht verändern. Was geschrieben steht, ist geschrieben. Unveränderlich. Wir können es nicht ändern. Das Zeugnis von Jesus. Der Herr starb für Gottes Plan und Vorsatz. Heute müssen wir treu sein, wenn wir Gott als Sklaven dienen wollen für seinen Vorsatz. In Offenbarung 17, Vers 14 steht geschrieben, die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. In den vergangenen 60 Jahren habe ich so viele Geschwister gesehen, die ganz am Anfang sehr gut waren, aber nicht treu bis ganz ans Ende waren. Entweder haben sie sich verändert oder sie sind ausgestiegen. Aber der Herr war treu bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz. Es ist sehr wichtig, treu zu sein. Insbesondere, wenn wir durch Leiden gehen.
In 1. Peter, Peter wrote that Christ suffered for us in the flesh.
Im 1. Petrusbrief hat Petrus geschrieben, dass Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Und uns ein Vorbild gelassen hat, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Treu zu sein bis zum Ende. Das ist nicht leicht. Ich habe nicht allzu viele Leute gesehen, die treu waren bis zum Ende. Wir sind daher nicht nur berufen, wir sind nicht nur auserwählt, sondern auch treu. Darum hat der Herr gesagt, viele sind berufen, wenige sind auserwählt und noch weniger sind Amen.
And then in his resurrection he is the firstborn from the dead.
Und dann ist er in seiner Auferstehung der Erstgeborene von den Toten.
And as such, in Colossians, he's the head of the body, the church, the new creation.
Als solch einer ist er das Haupt des Leibes der Gemeinde, der neuen Schöpfung. Das steht in Kolosser 1, Vers 17 und 18. Wir sollten nicht vergessen, dass er das Haupt der Gemeinde ist. Es ist geistlich gesund, dass wir uns daran erinnern, dass wir ein Haupt besitzen. Ich habe schon ein paar Gruppen gesehen, die vergaßen, dass unser Haupt Christus ist. Darum folgten sie allem, was der Prediger oder der sogenannte Leiter führte, und sie vergaßen, dass über dem Leiter noch ein Haupt steht, nämlich Christus. Wir waren alle in einer Gruppe zuvor, wo es hieß, dass wir alles tun müssen, was der Apostel sagt. Damit gibt es kein Problem, solange der Apostel Dinge sagt, die schriftgemäß sind. Wenn er dem Herrn treu ist und uns sagt, was der Herr will, aber wenn er das Haupt ersetzt, dann sollten wir Nein sagen. Weil er nicht vor allem steht. Der, der vor allem steht, ist Christus, unser Herr. Ja, wir, die vielen Brüder, sollen in sein Ebenbild umgewandelt werden. Sag nicht nur ja. Wir sind alle Brüder. Nein, als Brüder müssen wir auch in sein Ebenbild umgewandelt werden. Ich mag Kolosser 1, Vers 18. Christus, er soll in allem überragend sein, in allem der Erste. Niemand sollte in irgendeiner Gemeinde der Erste sein, außer ihm. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Gemeinschaft miteinander haben sollen. Der Herr benutzt Menschen und wir sollten alle seine Diener sein, seine Sklaven. Aber erinnert euch daran, dass der Herr der Erste ist. Darum brauchen wir alle Unterscheidung. Es ist sehr wichtig, Unterscheidungsvermögen zu haben. Ja, und jetzt, nach seiner Auffahrt, ist er der König über die Könige der Erde. Der Herrscher. Es ist auch wichtig für uns, diesen Punkt zu sehen. Denkt nicht, dass der Herr zum Himmel aufgefahren ist und dort gar nichts tut. Offenbarung sagt uns in in Kapitel 1, dass er der Herrscher über die Könige der Erde geworden ist in seiner Auffahrt. Das ist für uns wichtig, dass wir das erkennen. Er sagt hier, Christus, der Erstgeborene von den Toten und der Herrscher über die Könige der Erde. Ich bin mir nicht ganz sicher über euer Verständnis dieses Punktes. Wie wichtig ist euch dieser Punkt, dass der Herr der Herrscher ist über alle Könige der Erde? An vielen Orten habe ich gehört, ihr müsst machen, was immer das die Regierung euch sagt. Wie seht ihr das? Was sagt ihr darüber? Ihr könnt nicht alles machen, was die Regierung euch sagen. Wenn sie euch etwas Böses sagen, würdet ihr es trotzdem tun. Die Regierung, ja, sie sind von Gott eingesetzt, um die Bösewichte zu bestrafen und Frieden auf die Erde zu bringen. Aber wenn die Regierung plötzlich böse wird, was werdet ihr tun? So wie ganz am Anfang, als die Römer ihnen sagten, glaubt nicht an den Herrn Jesus. Sagt euren Glauben ab. Was werdet ihr tun? George, was würdest du machen? Nicht gehorchen. Dann wirst du umgebracht. Ich habe keine Wahl. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Aber in solch einer Situation wird der Herr dir sicherlich Weisheit geben. Ich möchte, dass ihr nur versteht, dass der Herr in seiner Auffahrt, der auf dem Thron sitzt, dass er über allen Regierungen steht und höher ist als alle Könige der Erde. Insbesondere heute in den USA ist die Regierung furchtbar. Ihr wisst vielleicht nicht, was hier in Amerika abgeht, aber es ist schrecklich. Es ist das Ende der Demokratie. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich euch ein bisschen mehr erzählen. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber wir müssen erkennen, dass der Herr, der auf dem Thron sitzt, über die Könige der Erde regiert. Wer ist also höher? Trudeau oder der Herr? Der Herr. Natürlich der Herr. Wer ist höher? Biden? Nein, furchtbar. Der Herr ist höher. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Wir müssen das erkennen, weil wir sein Reich sind. Wenn wir sagen, dass wir sein Reich sind auf dieser Erde, dann müssen wir eins sein mit diesem König da oben. Und in Offenbarung steht geschrieben, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und sein Zepter ist ein Zepter der Gerechtigkeit. Dass alle seine Feinde zu seinem Fußschemel macht. Zum Beispiel in Hebräer Kapitel 1. Und sein Reich auf der Erde, das sind wir, ein Königreich von Priestern, Zion. Ihr müsst erkennen, dass wir als Zion, sein Reich auf dieser Erde, große Macht haben. Außerordentliche Macht. Wir repräsentieren ihn als sein Reich auf dieser Erde. Darum sagte der Herr am Ende von Matthäus, alle Macht in den Himmeln und auf der Erde ist mir gegeben. Und ich bin mit euch bis zum Ende der Zeitalter. Ich bin mit euch. Wir erkennen nicht, dass wir diese außerordentliche Kraft und Macht haben, die den König der Könige repräsentiert. Dort im Himmel. Ihr müsst aufgeweckt werden. Und natürlich sitzt er nicht nur dort auf dem Thron als ein Herrscher über die Könige der Erde, sondern auf der anderen Seite ist er auch unser großer himmlischer hoher Priester dort in den Himmeln. Für die Welt ist er der Herrscher über die Könige der Erde. Aber für uns in Zion, in den Gemeinden, ist er unser großer himmlischer hoher Priester nach der Weise Melchisedeks. Und er ist der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. So, der aufgefahrene Christus tut wirklich viele Werke. Denk nicht, dass es ihn nicht kümmert, was auf dieser Erde geschieht. Denkt daran, er wird zurückkommen, um sein Reich hier auf dieser Erde zu bringen. Jeder will in den Himmel gehen, aber Gott will hier herunterkommen, um über die Nationen zu herrschen. Für 1000 Jahre. Wollt ihr nicht mit ihm regieren? Nein? Chuchan? Willst du mit Christus für 1000 jaschen? Natürlich. Natürlich möchtest du das. Müsst ihr ihm treu sein. Müsst ihr eins mit ihm sein. Darum hat der Herr heute Zion geoffenbart. Hat er uns Zion heute offenbart. Die Stadt des großen Königs. Ein Königreich von Priestern. Wir müssen gerecht sein. Und eins mit ihm sein, um alle seine Feinde zu seinem Fußschemel zu machen. Denk nicht, dass er es einfach alleine macht, ohne uns. Ganz am Ende von Römerbrief steht geschrieben, der Herr wird Satan unter eure Füße treten in Kürze. Ihr werdet den Kopf der Schlange zertreten. Habt ihr nicht Lust darauf, das zu tun? Vielleicht sollten wir uns Römer mal anschauen.
Ja, Lord Jesus.
Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Ist das nicht gut? Habt ihr nicht Lust dazu? Habt ihr Angst vor Satan? Der Herr wird den Kopf der Schlange unter unsere Füße in Kürze treten. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Der Feind sollte Angst vor uns haben, nicht andersrum. Und der letzte Punkt von diesem Abschnitt ist Punkt 4. Der Vorsatz des Erlösungswerkes Gottes ist, uns zu einem Königreich von Priestern zu machen, für unseren Gott und Vater. Das ist Offenbarung 1, Vers 6. Vers 5 sagt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht, die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Manche Übersetzungen sagen, ein Königreich von Priestern oder zu Königen und Priestern. Wenn ihr in Kapitel 5, Vers 10 schaut, steht dort das Gleiche geschrieben. Vers 9 steht, du bist geschlachtet und hast Menschen mit deinem Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und allen Nationen und hast sie zu unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Ein Königreich von Priestern. Dies sagt uns das letzte Buch, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung, ein Königreich von Priestern, Könige und Priester. Und dann, ganz am Ende, werden sie mit Christus für 1000 Jahre auf dieser Erde regieren. Heute müsst ihr ein Priester sein, ihr müsst erst den Priesterdienst ausüben. Aber es ist eure Entscheidung. Ihr müsst entscheiden, was ihr machen wollt. Ihr könnt nicht einfach ein Priester sein, der nichts tut. Petrus hat das Gleiche gesagt. Eine heilige und königliche Priesterschaft. Ich weiß, das ist nicht leicht. Weil wir alle sehr gewöhnt sind, zu einer Versammlung zu kommen und nichts zu bringen. Lieder zu singen und eine Botschaft zu singen, zu hören und heimzugehen. Sagt ihr mir bitte, ob das Gott zufriedenstellt? Um die Priesterschaft auszuüben, nach dem Buch Offenbarung, die Priesterschaft auszuüben, ist das Ziel unseres Erlösungswerkes hier nach Offenbarung. Das ist wichtig. Hört nicht bei der Erlösung und der Errettung auf. Ihr sollt vorangehen und das Königreich von Priestern praktizieren. Praktiziert die Priesterschaft. Lernt es auszuüben. Es ist nicht einfach. Ich sage nicht, dass es einfach ist, weil wir nicht daran gewöhnt sind. Aber das ist es, was Gottes Wort sagt. Ich glaube, das Wort Gottes sagt uns sehr klar, wie wir den Priesterdienst praktizieren können. Und wir müssen es alle lernen, wie wir den Priesterdienst ausüben. Ich weiß, sehr viele Leute sind dagegen, aber was sollen wir machen? Ob wir es mögen oder nicht, das Wort Gottes sagt es so. Geistliche Opfer zu bringen, Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Wir lernen noch, immer noch. Möge der Herr uns viel Gnade geben. Wir hören hier auf. Und in der zweiten Versammlung gehen wir zu dem wunderbaren großen hohen Priester, der mitten unter den goldenen Leuchtern wandelt. Das ist der aufgefahrene Christus, der jetzt unser wunderbarer, großer, hoher Priester ist, aber er wandelt auch in unserer Mitte. Okay, wir werden darüber in der nächsten Versammlung sprechen. Okay, lob den Herrn. Ihr könnt weiter Gemeinschaft haben.